Hallo Omis.
Hi, grüß dich.
Ich finde es ganz, ganz toll, dass du die Einladung angenommen hast und uns zu dir eingeladen hast.
Ja, willkommen zu Hause, willkommen in Hamburg.
Willkommen zum Inspired By Podcast. Interessiert dich, warum ich gerade dich eingeladen habe für die dritte Staffel?
Ich bin schon neugierig. Ich meine, klar, ich möchte schon wissen, was ich in meinem Leben bisher richtig gemacht habe, dass du hier bist.
Es war tatsächlich so, wir haben eine riesen Liste, mit wem wir gerne mal sprechen wollen und sowas. Und ich habe tatsächlich überlegt, wen habe ich richtig Lust im Gespräch zu haben? Wer ist ein super Gesprächspartner? Wer hat viele Geschichten? Wer hat viel erlebt und viel zu sagen und bringt es auch noch auf den Punkt? Und da kamst du mir immer wieder in den Sinn und dann habe ich gesagt, ich kontaktiere dich mal und frage dich mal, ob du Lust hast. Deswegen vielen, vielen Dank.
Ja, schön, dass du da bist.
Für alle, die dich nicht kennen, nochmal ganz zu Anfang, Inspired By ist ein Podcast, mit dem wir inspirieren wollen, mit dem wir außergewöhnliche Menschen vorstellen mit ihren Geschichten. Ja. Und heute geht es natürlich um deine Geschichte. Und ich habe mir überlegt, dass wir den Podcast in 5 Folgen aufteilen. In der ersten Folge sprechen wir über deine Flucht. In der zweiten Folge über deinen Weg vom Schüler zum Herzchirurgen. In der dritten Folge sprechen wir über das Herz.
Sehr schön.
In der vierten Folge sprechen wir über das Gesundheitssystem, den verlorenen Patienten, dein, wie ich finde, großartiges drittes Buch.
Dankeschön.
Und in der fünften ziehen wir ein Fazit und reflektieren nochmal und versuchen nochmal auf den Punkt zu bringen, was du in deinem Leben bisher so mitgenommen hast und uns mitgeben kannst.
Was ich auch gelernt habe.
Was du auch gelernt hast, ja. Genau. Omis, was muss passieren, dass ein 12-jähriger Junge seine Familie verlässt, aufbricht, sich auf den Weg macht und um die halbe Welt reist, 8 Monate lang? Beschreib mal, in welcher Situation du warst und wie du aufgebrochen bist.
Das ist sehr, sehr schwierig. Ich meine, ich wünsche kein Kind so eine Situation. Vor allem wünsche ich keinen Elternteil eine Situation wie meine Mutter damals im Jahr 1991, am 6. Januar 1991, hatte die Entscheidung, ihren ältesten Sohn abzugeben, wegzuschicken, ungewiss. Meine Mutter hat eine Schwester verloren im Krieg. Sie war schwer krank. Sie hatte Nierenschwäche gehabt, das haben wir später rausgefunden. Es war nicht möglich, mitten im Bürgerkrieg auf Sri Lanka Dialyse zu machen, Nierenersatztherapie zu machen. Das ist sehr teuer, das ist Luxus. Das ist im Krieg unmöglich. Menschen sind dann auch verstorben.
Das heißt, hier in Deutschland oder in einem anderen Land, was jetzt nicht im Krieg ist oder mit mehr finanziellen Mitteln, würde deine Schwester heute noch leben?
Ja, ohne Zweifel. Meine Schwester hätte es überlebt, meine Schwester hätte auch weiterleben können, wenn die Möglichkeit für eine Transplantation, für eine Niere möglich ist. Und das war damals gar nicht möglich im Norden, vor allem im Krieg. War überhaupt gar nicht möglich, dass man vorwärts kommt. Und der Verlust meiner Schwester, natürlich tragisch, traurig für meine Eltern. Und sie wollten nicht noch ein Kind verlieren. Und ich hatte nicht die Möglichkeit, im Krieg zur Schule zu gehen. Ich stand am Straßenrand, habe Obst und Gemüse verkauft. Ich hatte die Idee, auch Geld zu verdienen für die Familie. Und das habe ich auch gemacht. Ich könnte dann ganz gut schnacken und die Leute überzeugen, dass sie bei mir eingekauft haben.
Kann ich mir vorstellen.
Und das war schön. Aber ich habe dennoch doch die Schule vermisst. Ich wollte gerne zur Schule gehen. Ich war jetzt nicht unbedingt der Klassenbeste. Aber von den Jungs war ich der Beste gewesen, genau. Mhm. Wir hatten ein Mädel, die war besser als ich. Und es war auch gefährlich als tamilische Junge im Norden Sri Lanka wegen dem Bürgerkrieg, weil man von der Regierungssoldaten verhaftet wurde, dem Verdacht, dass ich Tamil Tiger sein kann, Freiheitskämpfer bin. Und dann haben die Soldaten die mitgenommen und meistens sind die gar nicht wiedergekommen und verschwunden. Und meine Mutter wollte mich nicht verlieren und es gab für mich die Möglichkeit und es gab für viele Menschen nicht die Möglichkeit, für mich schon, weil mein Onkel, der Bruder von meiner Mutter, lebte in Hamburg, lebt noch. Und der hat meine Mutter finanziell unterstützt und meine Mutter hat ein Grundstück verkaufen können. Das heißt, ich war ein Kind mit Glück, aus dem Krieg rauszukommen. Und so kam die Entscheidung und so bin ich bei fremden Menschen, bei Fluchthelfern oder Schleppern genannt, abgegeben worden. Und ich wünsche kein Kind dieser Welt, diese Entscheidung treffen zu müssen, aber auch nicht die Eltern. Ich glaube, das ist furchtbar.
Kannst du den Moment beschreiben, wo du sozusagen übergeben wurdest und dann so Abschied nehmen musstest, deine Mutter zum letzten Mal damals gesehen hast und dann kannst du diese Szene beschreiben?
Das war am 6. Januar 1991 in Colombo. Meine Mutter und ich haben im Hinterhof in einem alten Garage geschlafen, weil es günstiger war. Und wir hatten also eine Matte aus Palmenblättern, weil wir hatten kein Bett. Das war alles zu teuer. Und wir sind so gegen 4 Uhr. Meine Mutter weckte mich morgens 4 Uhr und sagte, du wirst heute abgeholt. Und das war für mich eine Information, womit ich überhaupt nicht klarkam. Natürlich hat meine Mutter mir zuvor die Frage gestellt, ob ich ins Ausland gehen würde, nach Deutschland. Nach Deutschland deshalb, weil mein Onkel hier lebt. Ich habe ja gesagt, nachdem ich ihr die Frage gestellt habe, ob ich dort zur Schule gehen kann. Ich wollte unbedingt zur Schule gehen. Und, aber als der Tag kam am 6. Januar, das war für mich tatsächlich ein Schock. Ich wusste nicht, was geschieht. Und meine Mutter hat mich gebadet und angezogen und es war morgens um 6, da kam ein Mann mit einem, so ähnlich wie ein VW-Bus bei uns und wartete und ich musste los und ich wollte nicht. Ich wollte nicht weg von meiner Mutter und ich habe geweint und meine Mutter ging auf die Knie und hielt meine beiden Händen und sagte, weine nicht, wenn du weinst, nehmen sie dich nicht mit. Weil das doch gefährlich war, ein Kind weinen am Flughafen, dann könnten die Beamten die Frage stellen, warum weint das Kind? Und so könnte es rauskommen, dass ich doch geschleppt werde und nicht mit Eltern unterwegs bin. Und ich musste mich beherrschen und ja, das war furchtbar. Und meine Mutter war auch sehr traurig und auch geweint, hat auch versucht, doch die Stärke zu zeigen. Und ich wollte nicht, dass sie weint. Also habe ich aufgehört zu weinen. Und dann hat sie mir gesagt, pass auf dich auf, wenn du Angst hast auf der Flucht, wenn du das Gefühl hast, dass du allein bist, dann schließe deine Augen. Und ich habe damals schon von meiner Mama eine Kette bekommen, so aus einem Band, den man um den Hals, das ist jetzt noch. Und berühre diesen Band und schließe deine Augen und bete zu der Göttin aus unserem Dorf, wo ich herkomme, aus dem Halbinsel Jaffna. Und für mich ist die Glaube deshalb bedeutend, weil mir das doch immer wieder geholfen hat, das Gefühl zu haben, nicht allein zu sein, dass jemand da ist.
Der Glaube.
Ja, der Glaube ist unglaublich wichtig gewesen für mich. Ob das jetzt Hinduismus, Buddhismus, Islam oder Christentum oder an sich selbst zu glauben. Aber dafür war ich
noch zu Kind. Klein.
Ich war nicht in der Lage, als Erwachsene so stark auch auf der Psyche-Ebene an das zu glauben, was ich vorhabe, sondern ich habe da tatsächlich meine Glaube gebraucht und den habe ich auch gut genutzt. Und das sagte sie. Und trinke keinen Alkohol. Und rauche nicht. Und wenn du wieder nach Sri Lanka kommst, dann komme als Arzt wieder zurück. Das war so ein Versprechen. Das war so das Wort meiner Mutter und das war so mächtig. Und ich Ich habe sie immer noch, ich trage sie immer noch als, als ein Gesetz in mir. Und bis heute habe ich noch nie geraucht oder nie einen Schluck Alkohol getrunken. Und tatsächlich bin ich als Mediziner zum Essen mal nach Sri Lanka wieder zurückgekehrt.
Wahnsinn. Ja. Lass uns noch ein bisschen, wenn du magst, bei deiner Flucht bleiben. Das war ja jetzt nicht so, dass du da abgeholt wurdest in den Flieger und dann ein paar Stunden später in Deutschland kam der Onkel und alles easy, sondern du warst ja wirklich 8 Monate unterwegs, ja, mit größeren, auch längeren Aufenthalten, wo es mal nicht weiterging. Kannst du so die wichtigsten Ereignisse, die Milestones von dieser Flucht, die schönsten und die schwierigsten Momente, ja, beschreiben? Kannst du uns da durchführen?
Ich meine, ich an dem Tag am 6. Januar 1991 habe ich wirklich gedacht, dass ich binnen eine Woche, so wie der Schlepper uns versprach.
Das war das Versprechen?
Ja, eine Woche. Binnen eine Woche in Deutschland zu sein. Und das war für uns schon sehr gut, weil wir haben selbst innerhalb Sri Lanka, wenn wir von Halbinsel Jaffna nach Colombo kamen, da haben wir schon mehr als 3 Tage gebraucht durch die Kontrolle der von der Regierung, von der sri lankanischen Regierung. Und der Weg von Sri Lanka nach Deutschland für eine Woche war für uns jetzt nicht so langsam. Das war super und das war auch so die Vorstellung, die ich hatte. Ich bin von Colombo losgeflogen, bin in Singapur angekommen. Da waren wir 10 bis 15 Flüchtlinge aus Sri Lanka, die auf dem Weg nach Europa und Amerika waren. Ich wusste tatsächlich nicht, wann es weiterging. Ein paar Tage später ging ein Flug von Singapur nach Dubai. Kam ich in Dubai an, neue Flüchtlinge, da waren Unterhändler. Ich wusste nicht mal, wo das ist. Im Nachhinein weiß ich, dass ich in Dubai war. Noch am selben Tag flog ich von dort nach Togo, mitten in Afrika. Es war komisch. Ich meine, ich bin zum ersten Mal überhaupt geflogen und das dann in einem Flieger, das war so ein Transportflieger. Wir sind tatsächlich wie so ein Militärflugzeug hinten eingestiegen. Es gab keinen Passagiereingang. Wir sind tatsächlich hinten eingestiegen und
da ist niemand mit dem Trolley durchgelaufen, hat gefragt, ob du eine Cola willst.
Das hat alles gewackelt. Das war alles und wir haben alle gefragt, was ist das? Und wir sind losgeflogen, angekommen. Und ich habe gedacht, dass wir fliegen nach Europa. Und das sind weiße Menschen. Und es waren Menschen, die dunkler waren als ich. Und ich habe sie nie gesehen. Zum ersten Mal.
Hattest du in dieser ganzen Zeit irgendwie Kontakt mit zu Hause oder warst du einfach diesen Menschen ausgeliefert?
Nee, wir haben überhaupt keinen Kontakt. Es war verboten, Kontakt aufzunehmen, weil das Ganze ja illegal ist. Und wenn man Kontakt hat, dann würde man ja den Ort, wo man sich gerade befindet, preisgeben. Und das ist dann gefährlich für einen Schlepper. Mhm. Und deswegen war es verboten, Kontakt aufzunehmen. Und ich meine Mutter hat auch kein Handy, das gab es damals nicht, oder Festnetz. Mhm. Wir haben nicht mal einen Fernseher oder Kühlschrank zu Hause auf Sri Lanka. Also wie soll das funktionieren? Und es gab, glaube ich, in dem Ort Puttur überhaupt niemand, der einen Telefonanschluss hatte im Krieg. Und in Colombo vielleicht das Unterkunft, wo meine Mutter war. Und da wollte man nicht anrufen und preisgeben, dass der Sohn illegal ins Ausland geht. Das ist zwar schon verboten. Wir haben ja was Verbotenes gemacht, aber aus Angst, um Sicherheit, um Frieden zu haben. Und dann kam ich in Togo an und da war ein Riesenhaus voller Flüchtlinge. Es waren über 200 Tamilen, die auf dem Weg nach Europa und Amerika waren. Und spätestens dann habe ich als Kind gedacht, oh, die warten schon monatelang. Wie soll ich in eine Woche schaffen? Unmöglich. Da war ich mir schon sicher, nee, das ging nicht. Und das war es auch nicht. 6 Monate war ich dort.
Aber konntest du dann schlafen? Wie war das für ein Gefühl? Weil du weißt ja nicht, wann kommst du weiter? Was ist der nächste Tag? Bist du wirklich sicher? Hast du irgendwelche Geschichten gehört von Menschen, die es dann geschafft hatten? Und haben
oder die andere, nicht
hattest du Bezugspersonen? Ja. Also, wie war so das Gefühl,
es waren
6 Monate in dieser Niemandsland zu sein. Also es ist natürlich kein Niemandsland, aber ja, für dich war es ja Niemandsland.
Für mich war das jedenfalls sehr fremd. Und jeder von den Menschen, die da unterwegs waren, waren irgendwie doch allein unterwegs. Und dadurch haben die Menschen auch das Bedürfnis gehabt, andere Menschen kennenzulernen. Und wir waren 3, 4 Kinder waren wir insgesamt. Und 3 waren alleine, ein Geschwisterpaar. Auch 12 und 13, glaube ich. Und ich war 12. Und der andere kam mit seiner Mutter, deswegen war er nicht ganz allein. Und die älteren Flüchtlinge, die haben sich um uns gekümmert, wenn wir geweint haben oder vom Essen was abgegeben. Ist auch nicht selbstverständlich, dass wir 3-mal am Tag Essen bekommen haben. Wir haben morgens ein Baguette gekriegt, haben diesen Baguette zur Hälfte geteilt, damit wir abends was zum Essen haben. Und es war schrecklich und ich habe meine Mutter sehr vermisst. Natürlich auch Geschwister, mit denen ich eigentlich ständig immer gestritten habe, ne? Mhm. Oder Klassenkameraden, die hätte ich gerne wieder gesehen. Aber ich habe meine Hoffnung nie aufgegeben, daran zu glauben, dass ich nach Deutschland komme. Und das hat mir auch so viel Kraft gegeben. Und die brauchte ich auch. Weil wieder zurück nach Sri Lanka in dem Krieg, da wollte ich nicht hin, das ist schrecklich. Das möchte niemanden erleben. Mhm. Das wünsche ich keinem Mensch dieser Welt. Da waren Nächte, wo wir nicht schlafen könnten. Wir mussten plötzlich aus dem Haus raus wegrennen und wir lagen unter den Bananenbäumen. Wir haben einen Bunker selber gebaut und da sind viele Kinder, die im Bunker von Schlangenbissen getötet worden sind, weil sie da reingerannt sind, weil sie Angst hatten vor Bomben. Das musste ich in Afrika nicht. Aber ich wusste natürlich nicht, wo ich bin und wann ich weiterkomme. Klar, ungewiss. Aber diese Ungewiss war es für mich nicht so schrecklich, wie unter einem Bananenbaum zu liegen, wenn oben Bombenhagel von der sri-lankanischen Regierung runterfielen. Das war noch schrecklicher. Und ich war vielleicht auch etwas abgehärtet als Kind. Abgehärtet von solchen Situationen.
Also man darf sich es nicht so vorstellen, wie wenn jetzt meine Nichte, die ist gerade 12, wenn die jetzt plötzlich in Togo wäre, sondern du kamst auch aus einer sehr roughen Zeit, du hattest schon viel erlebt, du hast Angst gekannt und Unsicherheit und hast in gewisser Weise auch du warst auf einem guten Weg.
Man gewöhnt sich.
Hoffnung, weil es gab ein Versprechen und du hattest auch im Grunde genommen nicht unbedingt eine sehr, sehr große Angst, dass dieses Versprechen nicht eingelöst ist. Natürlich.
Ich habe daran geglaubt.
Du hast einfach daran geglaubt.
Ich habe daran geglaubt.
Dass du ankommst und dass dann der Bruder deiner Mutter da ist und dass der dann auf dich guckt und dass dann dein Leben einfach in eine andere Bahn und in eine andere Sicherheit und Perspektive kommt.
Ich habe auch an die Entscheidung meiner Mutter sehr geglaubt. Und ich habe auch daran geglaubt, dass meine Mutter nicht mich an irgendjemanden in den Händen abgegeben hat, dass sie schon darüber Gedanken gemacht hat.
Wem?
Und wem sie. Und ich habe mein Ziel nie aus den Augen verloren. Heute auch nicht, wenn ich etwas vorhab. Das glaube ich, vielleicht so eine Eigenschaft auch, dass ich, egal wie oft ich stolper und auf die Nase falle und verblute, dass ich immer wieder aufstehen kann. Ich habe ein Ziel, ich habe eine Aufgabe zu erledigen. Und diese Aufgabe war damals, nach Deutschland zu kommen.
Nicht innerhalb einer Woche. Was kam nach Togo? Nach diesen 6 Monaten?
Nach 6 Monate bin ich tatsächlich dann nach Accra, nach Ghana.
Bist du nicht sogar einmal dort aufgebrochen in Togo und dann wieder zurück in das Camp?
Ich bin da raus mit einem Unterhändler. Da musste ich dann zu Fuß die Grenze passieren. Das war auch total furchtbar, weil ich kannte niemanden. Ich hatte keinen Pass, kein Geld und ich sprach die Sprache nicht von den Menschen. Und bin inzwischen den Händlerinnen mit Körben und Töpfen, was sie da getragen haben und die Grenze dann von Togo nach Ghana. Und auf der anderen Seite wartete der Unterhändler und der fragte mich nach Accra. Und von dort versuchte man, mich nach Europa zu schicken, 4 Wochen lang. Und ist denen nicht gelungen. Und dann bin ich wieder zurückgebracht worden in diesem Camp oder in diesem Haus in Lomé, Hauptstadt von Togo. Und da habe ich tatsächlich zum ersten Mal auch Zweifel daran gehabt, dass es gar nicht mehr vorwärts ging. Und da waren ja schon 7 Monate vorbei. Und dann bin ich tatsächlich 2 Wochen später von Togo über Benin nach Nigeria gebracht worden, nach Lagos. Und die Tage dort waren schrecklich. Die waren deshalb schrecklich. Die Menschen waren wunderbar, neugierig, klasse. Aber es war Militär geführt. Ich habe so viel Militärpräsenz auf der Straße gesehen, dass ich die Bilder wieder hochkomme aus dem Krieg auf Sri Lanka. Das fand ich nicht gut. Davor hatte ich Angst. Ich mochte keinen Menschen mit Uniformen. Die waren immer böse.
So
die
von haben einem Menschen Krieg in den nächsten zu kommen.
Genau. Sozusagen. Aber tatsächlich gelang den Unterhändler und Schlepper mich die Nacht von 9. auf 10. September 91 von Nigeria über Madrid nach Frankfurt zu bringen. Und ich bin hier in Deutschland gelandet, die Nacht von 9. auf 10. September 91. Da war ich schon 13 Jahre alt.
Wahnsinn. Du hast deinen Geburtstag auf der Flucht.
Ja, ja, ich habe meinen, das war schön. Das ist ein schöner Moment, wirklich, das, weil Menschen, wenn sie Geld hatten, dann haben sie an deinem Geburtstag Kondensmilch ausgegeben, weil man ja so gerne Tee mit Milch trinkt, Englisch halt. Und das war natürlich teuer, das konnte man sich nicht leisten. Und am Nachmittag haben wir immer Tee getrunken. Und an meinem Geburtstag weiß ich noch, und das ist so schön, dieser Moment ist so schön, weil dort gibt es ganz viele Märkte. Und auf den Märkten hat man Secondhand-Klamotten verkauft von Europäern, die gespendet haben. Und ich fand ein Polohemd schön. Es war ein brauner Polohemd mit weißen Streifen. Ich habe es gekauft. Es war Secondhand zu meinem Geburtstag und habe noch 4 oder 6 Dosen Kondensmilch gekauft, die man dann in den Tee reingetan hat, damit die Menschen, die 200 Menschen, die mit mir da waren, an meinem Geburtstag Tee mit Milch bekommen haben. Das war das Geschenk. Und dieser Polohemd. Das war Lacoste.
Ja.
Ich wusste das gar nicht, dass es so eine bekannte Marke ist.
So ein schönes Krokodil da vorne drin.
Ja, genau. Ich fand das toll. Und ja, das war eine schöne Erinnerung. Und ich habe ja das Geld von meiner Mama bekommen. Meine Mama hat mir $100 für die Flucht mitgegeben. Der hat sie gut versteckt. In einem bestimmten Hemd hat sie dann reingenäht, hat sie in ein kleines Loch reingepackt und hat sie das Geld reingesteckt und hat sie gesagt, wenn du in Not bist, dann hast du $100 für die Flucht. Und du glaubst nicht, dass ich von diesem $100 habe ich $60 mit nach Deutschland gebracht. Ich bin sehr sparsam. Sehr sparsam.
Heute noch, oder?
Heute noch.
Da kommen wir später nochmal drauf.
Ja, das habe ich von meinem Papa mitgenommen und auch aus dem Krieg. Ne? Wir mussten zusehen, dass wir auch morgen was zum Essen haben. Es geht nicht nur um heute, es geht auch um morgen.
Und auf der Flucht, was waren die wichtigsten Bezugspersonen? Gibt es da so 2, 3, sagst diese Menschen, die haben sich bei dir eingeprägt und eingebrannt?
Es gab viele Menschen, die für mich zu dem Zeitpunkt sehr bedeutend waren. Aber ich war emotional immer bei mir selbst.
Das war der sichere Ort.
Ja. Und wenn ich das Gefühl hatte, allein zu sein, habe ich immer meine Augen geschlossen und das gemacht, was meine Mama mir gesagt hat. Und plötzlich war ich nicht allein. Ich habe tatsächlich mit 3 Leuten, inzwischen sogar 4 Menschen, noch Kontakt aus der Zeit.
Mhm. Wer ist das?
Die besuche ich zufällig in einer Arztpraxis in Dortmund. Hat eine, die mit uns unterwegs war, ein Bild von mir gesehen und hat sich an mich erinnert. Und ja, sie hat mich über Facebook wiedergefunden. Wir haben uns dann getroffen in Dortmund. Und dann haben wir noch weitere Menschen getroffen. Wir waren dann zu viert und das war schön. Wir waren als Flüchtlinge damals 91 in Afrika und jetzt leben wir alle hier. Und das ist, und wir empfinden auch so Dankbarkeit dafür. Das ist so, wenn wir uns wiedersehen und sagen wir, was, ach, das ist so, wir sind so dankbar dafür, dass wir hier sind und dass wir leben, dass jeder von uns einen Job hat und Familie hat. Ich habe, gut, meine Familie ist überall, im Krankenhaus vielleicht. Und dass, ja, dass wir auch so viel bekommen haben, das, was wir auf Sri Lanka nicht bekommen haben. Frieden, die Demokratie, die Sicherheit, gewisse Weise Geborgenheit von Nachbarschaft, von Freunden. Das ist toll, dass man diese Erinnerung hat.
Das ist doch was Wunderschönes, dass sich ein Versprechen, eine Hoffnung, die man in so einer tiefen Verzweiflung, das ist ja eine tiefe Verzweiflung, wenn eine Mutter ihr Kind auf den Weg gibt, dass sich ein Versprechen dieser Art und dieser Größe erfüllt.
Ja, ja,
und das
vor allem
ist ja, also ich meine, es gibt viele sehr, sehr traurige Geschichten von der Flucht, aber es gibt auch viele, viele schöne Geschichten.
Ja, und meine Geschichte ist eine schöne Geschichte. Genau. Und ich habe Glück. Ich habe schon Glück gehabt, von Sri Lanka wegzukommen. Und ich habe Klassenkameraden, die verstorben sind im Krieg.
Die ermordet worden sind. Denen das passiert ist, wovon deine Mutter Angst hatte.
Genau. Ja. Und ich habe ja dann auch Glück gehabt, dass ich nicht auf der Flucht verstorben bin. Wie viele Kinder oder sind ertrunken?
Ja.
Heute noch und damals auch. Und ich bin angekommen. Und all das gibt mir noch mehr Kraft und Stabilität bei der Hoffnung, weiterzumachen.
Und wenn wir über diesen Moment gesprochen haben, wie du aufgebrochen bist, wollen wir auch über den Moment sprechen, wo du angekommen bist? War das eine Ankunft? Hat sich das so angefühlt? Wie waren die ersten 24 Stunden?
Oh, ja. Das ist, ich bin angekommen in dieser Nacht und ich war so müde und ich hatte so einen Hunger. Ich konnte gar nichts essen, weil ich so aufgeregt war. Und ich hatte tatsächlich auch Angst. Angst davor, dass die Bundesgrenzschutz mich zurückschicken nach Sri Lanka. Und das wollte ich nicht. Ich trage so viel Hoffnung und nicht nur für mich, für meine Eltern. Und auch die Zukunft von meiner Familie hängt davon ab, ob ich tatsächlich hier ankomme oder wieder zurückgeschickt werde. Davor hatte ich Angst und bin tatsächlich eingeschlafen in einer Wartenhalle. Ich war so müde und bin geweckt worden von einer Reinigungsmaschine. Da saß ein Typ, der ist rumgefahren und das Ding hat geputzt. Das fand ich toll und das hat mich in dem Moment tatsächlich gut abgelenkt. Ja, dann standen zwei Bundesgrenzschutzbeamten und haben mich dann abgeholt und ich sprach kein Wort Deutsch und mein Englischkenntnis war grottenschlecht und sie haben schon sofort erkannt, dass ich ein Flüchtling bin und dann kam jemand vom Jugendamt und ein Dolmetscher aus Sri Lanka und den habe ich angebettelt auf meine Muttersprache. Bitte, 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 tun Sie alles dafür, dass Sie mich nicht wegschicken. Die dürfen nicht wegschicken, die dürfen mich nicht wegschicken. Und er konnte natürlich nichts machen. Er hat das übersetzt, was ich ihm gesagt habe und war auch nicht in der Lage, mir meine Ängste wegzunehmen. Das konnte er nicht. Und ich fühlte mich nicht wohl. Ich mochte Menschen mit Uniformen nicht. Ich mochte sie nicht sehen. Ich hatte immer Angst. Sie waren nicht böse, aber ich hatte einfach die Bilder aus dem Krieg. Und dann kam ein Beamter, das weiß ich noch, das war so schön. Das sind so kleine Momente. Er gab mir ein Stück Schokolade. Und es war Milka-Schokolade, das weiß ich noch. Mhm. Die Farbe lila.
Mhm.
Und er hat mit dieser kleinen Geste geschafft, meine Ängste wegzunehmen.
Ein Gefühl von Willkommenheit.
Ja.
Kleines.
Aber ein Gefühl von Sicherheit Ich habe nie von einem sri lankanischen Soldaten ein Stück Schokolade bekommen.
Hm.
Die haben mir immer Angst gejagt. Aber von einem deutschen Grenzschutzbeamten, vor dem ich Angst hatte, ich wünschte, ich wusste, wer das war. Ich wünschte, ich könnte diesem Mensch begegnen, einmal ganz liebevoll umarmen. Weil er mir in dem Moment das gegeben hat, was man nicht bezahlen kann. Und dann kam eine Frau vom Jugendamt aus Hessen.
Mhm.
Und es war toll. Die strahlte Geborgenheit und Liebe und die strahlte was Mütterliches. Und sie war mir fremd, ja. Groß, blond, blaue Augen. Aber sie hat mich so an meine Mama erinnert, obwohl sie ganz fremd aussieht. Sie wusste, mit mir zu reden. Ohne mit mir zu reden. Ihr Körpersprache, ihr Mimik, ihr Verhalten. Und sie hat mich da rausgeholt. Ich bin wie ein kleiner Hund hinterher. Flughafen. Das war schön, so viele bunte Leute, so viele weiße Menschen habe ich noch nie im Leben gesehen. Das war wow. Und dann bin ich auf der Autobahn mit so durchgerasen, habe gesagt, Gottes Willen, passiert hier was? Und dann kam ich in einem Kinderheim in Hessen. Und ich hatte Hunger. Furchtbar Hunger.
Mhm.
Und was bekomme ich zum Essen? Pizza. Ich habe Pizza zum Essen bekommen. Ich habe noch nie Pizza gesehen und habe gedacht, Gottes Willen, was essen die Deutschen? So was Blutiges in der Mitte, ja? Man hat es schon gehört, ja, Chinesen essen alles Mögliche, ja? Deutsche auch noch. Und ich hatte so einen Hunger und was sollte ich denn sagen?
Du dachtest, das Rot wäre Blut.
Ja, und ich habe tatsächlich diesen braun gebrannten Ränder abgeschnitten und habe das, was in der Mitte zur Seite geschoben, habe diese Ränder gegessen.
Mhm.
Und ich war so froh, dass Banane als Nachspeise gab, weil das kannte ich nämlich. Und gesättigt war ich immer noch nicht. Aber dort traf ich einen Sri Lankaner, der dort arbeitet, und den erzählte ich, dass ich einen Onkel habe in Hamburg. Und ich habe ja die Telefonnummer von meinem Onkel, die habe ich immer noch im Kopf. Die kann ich jetzt immer noch sagen, dürfte ich nicht, weil sie immer noch dieselbe Nummer haben. Die habe ich ja auswendig gelernt, weil ich durfte ja nirgendwo die Adresse mitnehmen. Und die Straße. Und und damals gab es keine Postleitzahl. Also ich hieß in 2000 Hamburg, 74. Mhm. Ja, das war so ein Code. Und aber meine Mutter hat natürlich die Adresse noch klein geschrieben. Im Hemd unter den Kragen reingesteckt, nochmal zugenäht, dass wenn ich vergessen sollte, dass ich dieses Hemd, das war ein gelbes Hemd, dieses Hemd war mein Heiligtum, die dürfte ich nie verlieren, weil dort war die Telefonnummer und Adresse von meinem Onkel. Brauchte ich nicht, weil ich habe es auswendig gelernt, das musste ich und das habe ich und so stand am 11. September 91 mein Onkel vor mir.
In Hessen.
In Hessen, ja, in diesem
Kinderheim.
Kinderheim.
Und wie lange nach deiner Ankunft war das?
Das war 24 Stunden. Ich bin angekommen, Mittag, und am nächsten Tag kam mein Onkel und stand. Und das war auch der schönste Moment, weil in diesem Kinderheim, da waren so viele Äpfelbäume. Und ich bin von einem Apfelbaum zu dem nächsten, weil ich habe ja noch nie einen Apfelbaum gesehen. Und Apfel zu essen war ja für uns sowas Luxuriöses. Und ich träumte immer davon, im Leben einen ganzen Apfel in der Hand zu haben und reinzubeißen. Das war ja gar nicht möglich, weil auf Sri Lanka, wenn wir Besuch hatten aus dem Ausland, die brachten dann einen einzigen Apfel für die ganze Familie. Dann wurde dieser Apfel natürlich 3 Generationen, Großeltern, Mama, Papa und die Kinder in kleinen Stücken geschnitten, hat man eine kleine Scheibe davon gekriegt. Aber so einen ganzen Apfel in der Hand zu nehmen, reinzubeißen, das war so ein Traum. Und dann noch so einen Apfel aus dem Baum direkt zu pflücken und zu essen, ja, das war schön. Diese ganzen Sachen haben mich natürlich gut abgelenkt. Und ich war so neugierig, wie dieses Land ist und was so alles gibt. Und ich war begeistert. Ich habe nichts verstanden, kein Wort Deutsch. Aber ich war schon begeistert von diesem Land. Und mein Onkel stand und guckte ihn an. Ja, passt schon. Ich habe Bilder gesehen von ihm.
Hast du vorher mal mit ihm telefoniert?
Ich habe tatsächlich mit meinem Onkel zweimal telefoniert auf der Flucht. Weil wir mussten noch Geld organisieren. Der Schlepper sagte, wir mussten Geld organisieren.
Das heißt, der Schlepper kam irgendwann zu dir und hat gesagt, Junge, Wir brauchen hier nochmal ein bisschen
Geld.
Kohle.
Klar, wir hatten kein Essen mehr. Und Anruf, wir hatten kein Handy. Und so sind wir in so einem Hotel gegangen, haben gefragt, ob wir dann ein Telefon benutzen können. Dann hat eine, deren Verwandte in Deutschland angerufen und die gleich mitgeteilt, bitte sag Dean und Dean, der soll bitte binnen eine halbe Stunde hier zurückrufen auf diese Nummer, weil wir hatten ja das Geld nicht dafür. Und so haben die Leute immer zurückgerufen. Das war das ist ein schönes Erlebnis. Und so habe ich meinen Onkel telefoniert und dann habe ich meinen Onkel natürlich gesagt, hier, ruf mal Dean an und sag mal, der soll bitte jetzt binnen eine halbe Stunde anrufen, weil der wartet auch auf den Anruf. So musste mein Onkel dann tatsächlich Geld und ich war so dankbar, dass er da war, weil er hat mir da auch geholfen, dass ich überhaupt hier vorwärts gekommen bin. Und so kam ich in meine Heimatstadt Hamburg am 11. September 91. Ja, schon fast 30 Jahre her.
Wahnsinn.
Ja.
Und da hast du dann ein kleines Zimmer oder wo hast du dann da deine erste Nacht verbracht?
Ja.
Weil die haben ja jetzt nicht für dich ein Kinderzimmer vorbereitet.
Nein, das überhaupt nicht. Ich meine, wir wissen doch alle, dass Migranten, dass sie nicht Berufsebene, nicht höheres Einkommen haben. Und ich kam in Mümmelsberg an, das ist mein Hometown in Hamburg im Osten. Ganz viele Hochhäuser und in einem der Hochhäuser wohnte mein Onkel und wir hatten, glaube ich, knapp 55 oder 58 Quadratmeter Wohnung und Onkel, Tante, zwei Kinder und ich. Und ich habe eine Ecke im Wohnzimmer bekommen und das war für mich Luxus. Ich meine, ich habe ein eigenes Bett bekommen.
Ein eigenes Bett wollte ich jetzt fragen.
Genau, ich habe Anfang auf dem Boden, aber ich habe eigenes Bett und ich weiß noch, die gibt es heute nicht mehr. Damals gab es eine Zeitung, das hieß Avis, glaube ich, so und da konnte man, da gab es unter zu verschenken, gab es dann immer Sachen, die man abholen konnte. Und da hat eine Eltern aus Hamburg, die haben ein Bett verschenkt. Und dann, mein Onkel und ich, da sind da hingefahren. Und das ist ein aufklappbarer Bett. Das ist, man konnte dann morgens früh dann das Bett reinschieben. Das sah wie so ein Schrank aus. Somit hat man Platz dann auch tagsüber für die Kinder von meiner Onkel und Tante zum Spielen. Und daneben gab es einen Schreibtisch. Und das war toll. Und ich konnte, also ich habe ein Bett und ich habe einen Schreibtisch. Ich konnte lernen.
Hast du dich richtig willkommen gefühlt? Gab es da irgendjemanden in der Familie, wo du das Gefühl hattest, die waren so ein bisschen... Ja, irgendwie hätten lieber gehabt, du wärst nicht gekommen? Also, oder war,
nein,
war
das Gefühl so nicht, aber überfordert. Ich glaube, mein Onkel und Tante waren maximal überfordert mit mir selbst, weil ich meine...
Für die war klar, die machen das, aber
klar,
was das bedeutet...
Das kann man nicht, das erleben sie halt tagtäglich. Plötzlich einen 13-Jährigen aufzunehmen, neben ihren eigenen Kindern, die jetzt 3 oder 2 Jahre alt sind, weil Eltern wachsen ja auch mit den Kindern und lernen ja auch, was sind die Bedürfnisse von den Kindern, dass sie auch sich anpassen können. Und plötzlich ist ein 13-Jähriger da, für den sie Verantwortung haben, weil die Mutter ist auf Sri Lanka. Es darf den Jungen nichts passieren. Und ich glaube, dass meine Onkel und Tante maximal überfordert waren. Aber ich war maximal auch überfordert, weil... Ich war ein sehr selbstständiges Kind. Ich habe mit 12 Jahren so viel Geld verdient, dass die ganze Familie sich ernähren konnte. Und ich wusste, ich habe auch viele Entscheidungen schon, bevor ich in Deutschland angekommen bin, für mich treffen müssen auf der Flucht. Mit welchen Menschen möchte ich sprechen? Mit wem möchte ich mehr Kontakt haben oder weniger? Ist das richtig, was er sagt? Kann man diesen Menschen vertrauen? Das heißt, das Positive aus der Flucht war, dass ich tatsächlich schon sehr früh selbstständig wurde. Und dann war das für mich auch schwierig, plötzlich wie ein kleines Kind, ein 13-Jähriger behandelt zu werden, der aber schon irgendwie doch weiter ist als ein 13-Jähriger. Und deswegen gab es dann schon Auseinandersetzungen, mit denen ich zurechtkommen muss, aber mein Onkel und Tante auch. Und es hat auch viel Geld, aber auch Zeit und Energie gekostet für meinen Onkel, für mein Asylverfahren. Das war ja nicht so, dass ich in Hamburg angekommen bin und mein Onkel und Tante, die für mich die Vormundschaft beantragt haben und bekommen haben, weil sonst hätte ich damals, gab es zwei Schiffe an der Elbe, wo die Flüchtlinge untergebracht worden sind. Und viele Flüchtlinge sind zum Drogendealer geworden, weil sie mussten Geld verdienen. Die haben ja Verpflichtung, den Schlepper das Geld zurückzubezahlen.
Und zwar schnell, sonst gibt es
Ärger. Möglichst schnell, sonst gibt es Ärger. Ärger für die Eltern, die stehen da vor der Tür. Und dieser psychische Druck, den habe ich natürlich nicht gehabt, weil mein Onkel mir das Geld gegeben hat. Für mich war natürlich klar, dass wenn ich erwachsen bin und Geld verdiene, dass ich das Erste, was ich mache, ist, das Geld zurückzugeben. Und das habe ich auch gemacht, nachdem ich Mediziner geworden bin mit dem ersten Gehalt. Und Asylantrag war sehr schwierig, weil die wurden abgelehnt. Dann musste mein Onkel wieder Anwaltskosten übernehmen. Aber da war ich froh und dankbar, dass ich in eine richtige Schule reingekommen bin in Hamburg. Das ist die Gesamtschule Möbernsberg. Weil dort nämlich haben die Lehrer, vor allem auch die Eltern von meinen Klassenkameraden, Verantwortung für mich übernommen, haben auch die Anwaltskosten übernommen und haben alles dafür getan, dass ich nicht abgeschoben werde, dass ich in Hamburg bleiben durfte, um das Abitur zu machen.
Bevor wir jetzt auf die Schulzeit eingehen, ja, und auf das Studium und all diese Dinge, die dann gekommen sind, würde ich gerne noch mal so ein Fazit ziehen aus dieser Zeit von der Flucht und der Ankunft. Ich würde mal anfangen und dann, wenn du möchtest, kannst du ja noch was ergänzen.
Ja.
Was mich total beeindruckt, ist, dass es wie so oft im Leben, man hat ja immer das Große im Kopf. Ja? Also ja, die großen Ziele, die großen, ja, deine Mutter hat gesagt, komm als Arzt zurück, bist ja du dann auch. Mhm. Aber wenn ich dich frage, was ist so, also wenn ich jetzt, oder wenn ich daran zurückdenke, was du mir gerade erzählt hast,
ja,
das kleine Stück Schokolade,
ja,
die Kondensmilch,
ja,
dass es dann auf solchen monumentalen Lebensreisen, ja, wo es so viel, um so viel geht, dann oft dann wieder die ganz kleinen Dinge sind. Und das ist ja eigentlich auch im Alltag ist es ja auch so, dass, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das.
Die Freude des Lebens hängt nicht mit großen Zielen an.
Genau.
Das ist der Moment, den man erlebt. Und das sind kleine Gesten, kleine.
Wenn man das wahrnehmen kann, das ist so kostbar, oder? Ja, ein anderes Kind hätte vielleicht gesagt, ja, danke für die Schokolade, hätte es schnell aufgemacht, hätte das Papier irgendwo hingeworfen, hätte die Schokolade gegessen, hat ihn gefragt, ob er noch eins hat. Aber es ist
nein, einfach,
du hast es damals schon wahrgenommen, ja, weil du halt so bist, wie du bist.
Ja, das ist schon.
Du hast ein Gespür dafür.
Das ist die Dankbarkeit und die Bedürfnisse zu bestimmten Situationen, wenn sie erfüllt werden. Ich habe Hunger, habe aber kein Essen. Und jemand gibt mir Essen.
Das vergisst du nie.
Niemals.
Ja.
Ich esse heute jeden Tag. Es ist für mich was Besonderes. Aber als ich Hunger hatte, in dem Moment war das für mich ein besonderes. Dieses Stück Schokolade, ein Teil, eine Packung. Das ist die besondere Situation in meinem ganzen Leben. Egal wie oft ich Schokolade in meinem Leben essen würde, dieser Moment ist unvergesslich.
Ich habe so, für diese Episode habe ich eine Abschlussfrage, ja. Und vielleicht ist das schon die Antwort gewesen, das kannst du mir gleich sagen. Und zwar, was der Moment ist, wenn es ihn gibt, wo dieser 12-jährige, dann 13-jährige Junge auf der Flucht, diese Erlebnisse, ob es heute Momente gibt, wo dieser kleine Junge besonders präsent ist, wo das so hochkommt. Ich kenne das von mir,
yeah,
möchte jetzt nicht so tief einsteigen, das würde jetzt yeah so weit führen, aber yeah, ich kenne das von mir, dass einfach, es gibt Augenblicke, da übermannt es mich fast, weil ich einfach an meine Sehnsüchte und meine Träume als kleiner Junge oder auch an meine Traumata vielleicht auch zurückerinnert werde,
yeah,
und mich auch wieder wie ein kleiner Junge fühle. Und yeah, du bist ja so gewachsen, so gereift, yeah, du machst so viel, hast 3 Bücher mm rausgebracht, bist Politiker, bist Herzchirurg. Gibt es Momente, wo du wieder dieser kleine Junge bist?
Ja, und wann? Sehr oft. Ich bin sehr oft ein kleiner Junge. Wenn ich Bilder sehe von Flüchtlingen, allein wenn ich mit dir spreche über meine Flucht, über den Krieg auf Sri Lanka, Allein wenn ich über meine Schwester nachdenke und wenn ich Vorträge mache in den Schulen und sehe viele Kinder, dann bin ich manchmal wirklich ein Kind. Und ich möchte gerne auch manchmal ein Kind sein, etwas sein, was ich nicht immer so sein dürfte und könnte damals vielleicht. Einfach sich fallen zu lassen, keine Angst zu haben, immer mit Hoffnung den ganzen Tag herzulaufen, dass ich weiterkomme, dass ich ankomme. Ich bin längst angekommen. Ich habe keine Ängste, ich fühle mich sicher. Aber das, was ich damals verpasst habe, Kind zu sein,
holst du jetzt manchmal nach.
Das bin ich sehr oft. Ja.
Schön. Umis, vielen Dank für diesen ersten Abschnitt unseres Gesprächs. Für die, die jetzt zuhören und denken, das war zu kurz, die können gerne natürlich dein Buch lesen. Ich habe es getan und sehr, sehr kurzweilig und sehr fesselnd. Allein auf der Flucht.
Ja.
Und wem das Gespräch und dieser Podcast gefällt, der kann uns natürlich abonnieren, teilen, sharen. Damit stimuliert ihr den Algorithmus und das würde mich riesig freuen. Umis, vielen Dank. Und wir sprechen ja gleich weiter, wenn es dann um den fremden Deutschen geht. Das Thema deines zweiten Buches.
Freue mich schon, ja.
Was wir so ein bisschen verbinden werden mit dem Teil deines ersten Buches, wo es um deine Schulzeit und deine Universität und diese Zeit geht.
Sehr schön.
Vielen Dank.
Ich freue mich, danke.
Bis gleich.
Bis gleich.